Herzlich willkommen, Factory 21, der Podcast für Führungskräfte und Projektverantwortliche aus der Produktion. Mach deine Fabrik fit für das 21. Jahrhundert. Dazu bieten wir dir praxisnahe Inspirationen, wie deine Produktion wettbewerbsfähig, modern und nachhaltig gestaltet werden kann. Heute wollen wir über das Thema logistische Kennzahlen in der Produktion sprechen. Wir gehen darauf ein, welche Kennzahlen es gibt, wie diese Kennzahlen zusammenhängen und warum du dich entscheiden musst, welche Kennzahlen du wie erreichen willst. Tobias, jetzt hast du das heutige Thema mitgebracht und es ist ja eigentlich schon sehr interessant, dass wir jetzt schon die dritte Folge zu Kennzahlen machen in diesem Podcast. Wir hatten ja eine Folge, die sich allgemein um Kennzahlen zur Steuerung auf dem Shopfloor mit dem Steuerung auf dem Shopfloor befasst hat. Dann hatten wir eine Folge zum OEE, entweder Oje Oje oder Ole Ole.
Ole Ole,
also die wohl prominenteste Kennzahl. Und ein Feedback war ja, was wir bekommen haben auf unsere erste Folge, war, dass wir auch tiefer in Themen einsteigen sollen. Das heißt, ich finde es klasse, dass wir uns heute mal speziell dem Logistikthema kümmern. Und was war denn so deine Motivation, warum wir das Thema platzieren heute?
Also zwei Themen dazu. Das eine ist in der Tat ja die Rückmeldung, dass wir auch mal tiefer in ein Thema einsteigen sollten. Ich glaube, das kriegen wir heute ganz entspannt hin. Und das zweite ist, und das wirst du vielleicht merken, auch der eine oder andere, der zuhört heute, ist auch ein bisschen mein persönliches Lieblingsthema. Ich habe so ein kleines Faible dafür. Ich glaube aber auch, dass es eben eine hohe Bedeutung besitzt in einer modernen Fabrik. Ich behaupte nämlich, dass man mit vier Kennzahlen im Grunde die gesamte Produktionslogistik der Fabrik beschreiben kann. Und wenn man dann noch die Abhängigkeiten zwischen den Kennzahlen kennt, dann reicht das meiner Meinung nach wunderbar aus, um erstmal eine Fabrik grundlegend richtig aufzubauen und auch im Tagesgeschäft zu steuern.
Das ist ja schon eine steile These. Also dann wird der heutige Podcast auch schon sehr interessant. Wir sprechen jetzt schon wirklich zum dritten Mal über Kennzahlen und das repräsentiert ja auch dann so ein Stück weit die Bedeutung, gerade als Produktionsverantwortlicher, dass ich mich eben tagtäglich mit harten Fakten auseinandersetzen muss. Und weil nur wenn ich ja mich an quantitativ messbaren Größen orientiere, kann ich natürlich ja auch eine Verbesserung dann bemessen. Würde ich mal ein bisschen tiefer dann in deine These dann einsteigen. Welche vier Kennzahlen sind das denn, die quasi notwendig sind, um strategisch eine Logistik zu beschreiben oder die Logistik zu dimensionieren?
Ich fange mal einfach an und nachher wird es noch ein bisschen komplizierter, aber fangen wir mal ganz entspannt an. Also grundsätzlich will ich mal zwei Sichtweisen abtrennen. Es gibt ja so die Sicht des Kunden auf das Unternehmen und dann gibt es die Sicht von sich selbst auf das Unternehmen. Also ich bin ein Produktionsunternehmen, dann gibt es den Kunden in meiner Umwelt und dann gibt es meine eigene Sicht auf die Dinge. Der Kunde, der interessiert sich eigentlich nur für die Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Das heißt, ich als Kunde will ja meine bestellte Ware möglichst schnell bekommen und ich finde es auch super, wenn sie mir zuverlässig geliefert wird. Und jetzt übersetze ich mal diese Sichtweise eben in logistisches Fachsprech sozusagen. Wenn ich jetzt der Produzent bin, ist es für meinen Kunden wichtig, dass ich eine kurze Lieferzeit hinbekomme. Oder andersrum formuliert, ich muss es schaffen, eine kurze Durchlaufzeit in der Produktion zu haben. Und dann muss ich auch noch pünktlich liefern. Das heißt, meine Liefertreue muss hoch sein.
Also klassisch, heute bestellt, morgen geliefert und dann auch tatsächlich morgen und nicht übermorgen.
Ganz genau. So, das ist sozusagen die eine Seite der Medaille. Jetzt habe ich ja gesagt, neben dieser Außensicht des Kunden gibt es noch eine Innensicht. Und das ist sozusagen der Blick der Kosten, die das Produktionsunternehmen hat. Und natürlich ist es dem Kunden erst einmal völlig egal, wie meine Kostenstruktur ist. Also es interessiert ja meinen Kunden nicht, wie hoch meine Herstellkosten sind. Ich glaube, man kann sich mit logistischer Leistung, also mit kurzer Durchlaufzeit und einer hohen Termintreue, glaube ich, kann man sich am Markt differenzieren, so Stichwort Logistikweltmeister. Ich glaube, das ist bei Herstellkosten eher nicht der Fall, sondern durch den hohen Wettbewerb, in dem wir operieren, ist es meines Erachtens eher so, dass die Herstellkosten im Wesentlichen durch den Markt bestimmt sind und ich muss es halt als Hersteller schaffen, diesen Preispunkt zu treffen, sozusagen. Und was zeichnet jetzt aus Sicht des Produktionsunternehmers die Kostenstruktur aus? Das sind aus meiner Sicht die beiden Punkte Auslastung in der Produktion, also wie stark nutze ich meine Betriebseinrichtung, und das Thema Bestände, also gebundenes Kapital in der Produktion.
Das heißt, du sagst, dass man also vier Punkte in Summe braucht. Das eine bezieht sich auf die logistische Leistungsfähigkeit. Das bedeutet Durchlaufzeit und Termintreue, die idealerweise einmal kurz und dann sehr hoch ist. Und dann eben die Logistikkosten, was bedeutet Bestände, also die Kosten der Bestände, der physischen, und eben die Auslastung, die dahinter hängt.
Ganz genau, das sage ich.
Und jetzt ist ja spannend, die vier Kennzahlen, die hängen ja jetzt voneinander ab. Was hat das denn damit auf sich? Also wie kann man das einfach erklären, wie die vier Kennzahlen zusammenspielen?
Ja, ich mache das mal an einem Beispiel fest. Nehmen wir mal eine beliebige Anlage in der Produktion, ich weiß nicht, eine Drehbank oder eine Fünfachsfräse, oder am Ende ist es eigentlich auch egal. Irgendeine beliebige Anlage, ich nenne die mal ein Arbeitssystem in der Produktion. Und jetzt nehmen wir mal ein gedankliches Experiment an. Ich unterstelle mal, die Bearbeitungszeit auf diesem Arbeitssystem, die wäre jetzt genau eine Stunde lang. Also ich spanne ein Werkstück drauf, dann muss ich genau eine Stunde bearbeiten. Und genau jede Stunde kommt genau ein neues Teil zur Anlage. Dann habe ich eigentlich ein perfekt eingestelltes Arbeitssystem. Ich habe eine optimale Durchlaufzeit, kein Teil wartet, und ich habe optimal eingestellte Bestände.
Ja, stimme ich dir zu. Jetzt ist es ja aber so, also als ich früher noch an der Maschine gestanden habe, ich würde immer unruhig, wenn die nächste Kiste nicht schon da stand, weil dann weiß ich ja nicht, was ich als nächstes machen muss, und eigentlich will ich ja in Ruhe durcharbeiten, und da ist ja auch jeder so ein bisschen Jäger und Sammler, oder vielleicht ein bisschen mehr Sammler als Jäger, dass ich da mich wohler fühle, wenn ich da ein bisschen mehr Bestand dabei habe. Also muss ja quasi, also ist es so der andere Extremfall, dass ich möglichst viel Bestand vor der Anlage habe, dass der Materialfluss eben nicht abreißt.
Genau, das stimmt. Also auch da, ne, wie in jeder Folge bisher, menschelt es an der Stelle extrem. Deshalb sagte ich auch, es ist ein Gedankenexperiment. Ich habe es in der Praxis so noch nie gesehen. Einfach nur, um den Zusammenhang zu verdeutlichen. Denn die Auslastung der Anlage, die wird beeinflusst, oder die hängt ab vom Bestand vor dem Arbeitssystem. Und da will ich den Zusammenhang jetzt nochmal erklären. Also wenn der Bestand zu tief ist, dann sinkt eben die Auslastung. Also nochmal in dem Beispiel, ich habe eine Bearbeitungszeit von einer Stunde, es kommen aber nur alle anderthalb Stunden ein neues Teil an, ja, dann sinkt die Auslastung auf null, weil dann ist ja gar kein Teil da zur Bearbeitung. Und dann passiert Folgendes: Wenn jetzt der Bestand steigt, also es kommt jetzt plötzlich alle halbe Stunde ein Teil an, dann steigt einen Moment lang auch die Auslastung der Anlage, weil die hat immer was zu tun. Ne, das ist der Punkt, Lukas, den du eben beschrieben hast. Ich will ja, dass da immer etwas liegt, an dem ich arbeiten kann. Das ist also so ein Übergangsbereich. Aber dann passiert eben etwas, wenn jetzt noch mehr Teile und noch mehr Teile kommen, dann irgendwann steigt die Auslastung der Maschine nicht mehr. Weil es dauert eben eine Stunde, um im Beispiel zu bleiben, um das Teil zu bearbeiten. Auch wenn da jetzt 100 oder 1000 Teile davor liegen, dann steigt die Auslastung nicht mehr. Das Einzige, was noch steigt, ist halt der Bestand vor dem Arbeitssystem, aber nicht mehr die Auslastung.
Das ist ja dann eigentlich, oder es ist ja schon dann sehr, sehr spannend, weil die Auslastung oder die gewünschte Auslastung des Systems ja theoretisch dann von dem Bestand abhängt und ich quasi Bestände ja sauber definieren muss in meiner Lieferkette.
Genau, ich würde es sogar noch etwas krasser formulieren. Ich würde sagen, die Auslastung eines Arbeitssystems ist eine Regelgröße, die ich durch den Bestand vor dem Arbeitssystem einstellen kann. Und in der Praxis, der erlebe ich eigentlich in, sagen wir mal, 99% der Fälle, dass man den Bestand vor einer Anlage, vor einem Arbeitssystem auch senken könnte, ohne dadurch die Auslastung der Anlage zu gefährden.
Das ist ja genau die Hauptaussage der klassischen Leaner, die nämlich sagen, dass Bestände ja erstmal was Schlechtes darstellen oder reduziert werden müssen. Und ich denke, genau zu diesen Lean Basics könnten wir eigentlich mal einen separaten Podcast machen, wo es dann darum geht, wie mache ich eigentlich ein vernünftiges Wertstromdesign, wie lege ich die Entkopplungspunkte innerhalb meiner Lieferkette sauber fest, wie dimensioniere ich zum Beispiel Kanban-Regelkreise und generell, wie viel Bestand benötige ich denn eigentlich innerhalb meiner Lieferkette, damit ich einen optimalen Fluss und eine saubere Herstellung sicherstellen kann.
Genau. Jetzt hatten wir gerade den Zusammenhang erklärt zwischen Beständen und der Auslastung der Arbeitssystem, also die beiden Kostengrößen. Es gibt noch einen spannenden Zusammenhang, den ich einmal kurz aufreißen will, denn es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Beständen und der Durchlaufzeit. Dazu wieder ein praktisches Beispiel. Ich stelle mir wieder die gleiche Anlage, das gleiche Arbeitssystem vor. Und wenn da jetzt weniger Bestände davor liegen, dann sinkt auch die Durchlaufzeit. Warum ist das so? Stell dir mal die Warteschlange vor. Stell dir vor, du bist ein Teil, was durch die Fabrik geschickt wird und du wartest jetzt auf Bearbeitung. Und wenn du dich jetzt sozusagen in der Warteschlange vor dem Arbeitssystem anstellen musst und vor dir liegen aber 1000 Teile, ja, dann musst du halt auch 1000 Mal warten, bis du selbst bearbeitet wirst. Während, wenn da nur 100 Teile liegen würden, ja, dann müsstest du halt nur 100 Teile lang abwarten. Das heißt, je weniger Bestand vor einer Anlage liegt, desto kürzer ist auch die Durchlaufzeit.
Und genau das ist ja auch ein Thema oder eines der Themen in einem klassischen Wertstromdesign. Also festzulegen, an welchem Punkt innerhalb der Lieferkette ich Aufträge einsteuere. Meistens hat das ja auch damit zu tun, an welchem Punkt ich die Varianten bilde. Und idealerweise ist es ja so, dass beide Punkte, sowohl der Einsteuerzeitpunkt als auch der Punkt, wo ich die Varianten bilde, eben möglichst weit hinten in der Lieferkette ist, damit ich möglichst nah beim Kunde bin. Heißt ja auch zusammengefasst, Durchlaufzeit ist eine Regelgröße vom Bestand. Beziehungsweise andersrum ausgedrückt, je mehr Bestand ich in meiner Lieferkette habe, desto länger ist die Durchlaufzeit. Und wir machen gerne einen separaten Podcast zu diesen Lean Basics und zum Thema Wertstromdesign, wo wir dann genau auf die Berechnung eingehen, weil das hat ja dann mit der Entnahmehäufigkeit oder dem Kundentakt zu tun. Von dem her da an der Stelle nochmal der Hinweis dazu.
Ich will jetzt nochmal den Bogen komplett machen, Lukas, und auch die vierte Größe, die ich ganz am Anfang mal genannt habe, nochmal mit reinbringen. Also wir hatten ja jetzt schon den Zusammenhang zwischen Bestand und Auslastung und Bestand und Durchlaufzeit. Und jetzt ist einfach die Erfahrung die, dass bei Arbeitssystemen, die eine kürzere Durchlaufzeit haben, dass da auch die Termintreue höher ist. Ich will jetzt nicht zu tief das mathematisch begründen. Man könnte das durchaus tun. Es gibt die sogenannte Kennlinientheorie, die hier in Hannover auch maßgeblich mit erfunden worden ist. Das wäre jetzt allerdings ein Deep Dive. Ganz ehrlich, ich glaube, der wäre ein bisschen zu tief. Das heißt, das lassen wir jetzt mal an der Stelle. Wir verlinken das in die Shownotes rein für alle, die das wirklich interessiert, auch mal lange mathematische Formeln sich durchzulesen. Die werden da sicherlich fündig. Aber der Punkt ist einfach der, dass man jetzt mathematisch auch so eine Art optimal eingestellten Bestand für Arbeitssysteme ermitteln kann. Und dann hat man eben dieses Regelsystem an der Hand, von dem ich sprach, einen optimalen Bestand, sodass ich eine gute Auslastung am System habe, sodass ich eine kurze Durchlaufzeit habe und dann eben eine hohe Termintreue erreichen kann.
Okay, dann würde ich mal so ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Also zusammengefasst bedeutet das ja, je höher der Bestand von einer Anlage, desto höher die potenzielle Auslastung des Arbeitssystems. Allerdings geht das nicht unbegrenzt, weil ich irgendwann eben einen Kipppunkt erreiche. Auf der einen Seite wird die Auslastung nicht mehr höher, auf der anderen Seite steigt dann signifikant wirklich meine Durchlaufzeit. Und das ist ja was ich grundsätzlich aus logistischer Perspektive ja nicht haben möchte. Und das ist ja auch ein Grundprinzip der Hardcore-Leaner, die sagen nämlich, dass Bestände per Definition böse sind und ich die nur weit genug senken muss, damit ich die Probleme sehe. Und ich würde das jetzt durch die Erkenntnisse von heute eher so zusammenfassen, nicht Bestände sind böse, sondern falsch parametrierte Bestände sind böse. Also die ich eigentlich oder offensichtlich nicht brauche. Hast du denn da noch ein paar Praxistipps für uns, wie ich da wirklich im Tagesgeschäft dann anwenden kann?
Ja, also auch das will ich mal wieder etwas spitz formulieren. Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis in dem Kontext der Diskussion um Lean Production. Also Bestände sind nicht per se böse, sondern schlecht eingestellte Bestände sind böse. Man braucht ja Bestände, um zu produzieren. Hat ja eben auch ausgeführt, wenn gar kein Bestand vor der Anlage liegt, dann kann ich auch nichts bearbeiten. Also es geht nicht darum, dass Bestände pauschal schlecht sind, sondern man braucht die wie die Luft zum Atmen. Aber es geht darum, sinnvoll eingestellte Bestände zu haben. Dann sind die auch nicht mehr böse, sondern gut.
Okay, und jetzt bezogen auf die Praxis, also wenn ich jetzt gerade einen Bereich überarbeiten möchte oder den strategisch neu aufstellen möchte, was kannst du denn uns da für Praxistipps geben? Also wie gehe ich ran, um so ein logistisches System sauber auszulegen?
Also ich will mal zwei Ebenen trennen. Das eine ist eher operativ, so in Bezug zum Tagesgeschäft. Wenn man das einmal für sich verinnerlicht hat, für mich war das am Anfang wie so ein Augenöffner, zu verstehen, dass der Bestand eine Regelgröße ist, über den ich dann die anderen Ziele meiner Logistik einstellen kann, nämlich die Auslastung an der Anlage, also meine Kosten, sowie die logistische Performance, nämlich die Durchlaufzeit und die Termintreue. Das war für mich so ein Augenöffner tatsächlich, dass ich einen Regler habe, an dem ich drehen kann und dadurch alle anderen drei Ziele einstellen kann. Das ist mal Nummer eins. Mhm. Man kann
liebt man ja als Ingenieur oder als
Mathematiker. Ja, das stimmt. Ne? Das liegt uns irgendwie nahe, so schöne Berechenbarkeit dahinter zu haben. Man kann auch ein bisschen grundsätzlicher werden, denn ich glaube fest, dass man auch in Abhängigkeit dieser Ziele seine Fabrik unterschiedlich gestalten sollte. Also mal ein Beispiel. Wenn ich mich am Markt differenzieren möchte, weil ich besonders schnell sein möchte, dann hängt dahinter ja der Gedanke, ich möchte eine kurze Durchlaufzeit haben und eine hohe Termintreue. Das heißt aber im Umkehrschluss, ich muss tendenziell bestandsärmer fertigen. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, wie baue ich meine Fabrik auf, dann muss ich es halt eher im Sinne einer Linienfertigung oder Fertigungsinsel machen. Wenn jetzt aber mein Fokus ist, ich will Kostenweltmeister werden, ich brauche ganz flache Herstellkosten, dann muss es halt eher so sein, dass ich auslastungsorientiert arbeite, um eben die Herstellkosten im Griff zu haben. Das entspricht strukturell eher einer Werkstattfertigung. Also auch da erkennt man, finde ich, so schön diesen Zusammenhang zwischen logistischem Ziel, was will ich eigentlich, und dann der Frage, wie muss ich jetzt meine Fabrik aufbauen und gestalten.
Ja, also sehr, 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 sehr spannender Gedanke. Und ich habe auch gelernt, das ist ja auch sehr, sehr branchenabhängig. Also wenn ich jetzt einen Großserien- oder einen Serienfertiger wie ein Automotive OEM nehme, dann ist da ja praktisch alles als Linie aufgebaut. Das heißt, maximal bestandsarm, kurze Durchlaufzeiten, auch mit sehr, sehr hohem Anspruch dann natürlich an die Lieferkette oder an die Bereitstellung der Teile, die in der Lieferkette benötigt werden. Und das andere Extrem ist natürlich der Maschinen- und Anlagenbau, im Extremfall Engineer-to-Order-Geschäft, wo ich wirklich jeden Kundenauftrag individuell dann aufbaue und ich dann klassisch als Werkstatt agiere oder meine Organisation als Werkstatt organisiere. Mhm. Da sind dann zwar Auslastungen hoch, aber eben halt auch die Kosten. Und was ich da aber auch immer beobachte, dass die natürlich viel, viel, viel längere Durchlaufzeiten haben als jetzt klassische Linienfertigung, was natürlich in der Natur der Sache liegt, weil ich zwischen den einzelnen Fertigungsstufen deutlich mehr Material brauche.
Das, was ich ein bisschen verrückt finde, Lukas, weiß nicht, wer mir mal deine Meinung, fände ich ganz interessant an der Stelle, wenn ich so mit Produktionsverantwortlichen spreche, irgendwie ist dieses Thema, ich organisiere meine Fabrik als Werkstatt, das klingt immer so ein bisschen unsexy, weil man irgendwie immer das Gefühl hat, das ist so die Organisationsform der Vergangenheit. Das Verrückte ist, eigentlich stimmt das meines Erachtens gar nicht. Ich habe ja noch den Professor Wiendahl kennenlernen dürfen, ne? Das ist ja einer der großen Fabrikplaner, hier auch aus Hannover. Und der hat immer zu mir gesagt, Herr Heinen, ein Tod muss man sterben. Also es hilft halt nichts, man muss sich halt entscheiden, wofür soll mein Unternehmen stehen? Will ich jetzt also in dem Beispiel zu bleiben schnell sein oder möchte ich eher kostengünstig produzieren, auslastungsorientiert sein? Und man kann nicht alles auf einmal erreichen. Das heißt, wenn das zu meinem Ziel passt, dann kann das durchaus die richtige Entscheidung sein, sich als Werkstatt zu orientieren und eben nicht als Linienfertigung.
Ja, also ich würde das genauso sehen. Und aber du hast schon recht, viele Produktionsverantwortliche, die haben da ein bisschen Schwierigkeiten mit, weil Werkstatt halt tendenziell stark nach Verschwendung riecht. Aber was ich nach dem Werkstättenprinzip orientierten Fertigung häufig beobachte, dass man eben andere große Vorteile hat, wie zum Beispiel effizient mehr Maschinenbedienung betreiben zu können. Einfach weil ich ähnliche Anlagentypen habe mit ähnlichen Taktzeiten, die ein gleiches Qualifikationsprofil für die Bediener erfordern und ich dann natürlich so auch effizient und sparsam dann mit Personalressourcen das Ganze betreiben
kann. Ich will nochmal hier eine kleine Lanze brechen für eine Werkstattorganisation. Ich plausche mal aus dem Nähkästchen. Wir hatten ich habe ein Beispiel einmal kennengelernt eines Unternehmens, die im Bereich Metallverarbeitung waren und die hatten eben eine unglaubliche Varianz, also mehrere tausend Varianten hatten die im Portfolio, die auch aktive Varianten waren, ne? Also die wurden wirklich vom Kunden nachgefragt. Und dann kommt das natürlich vor, dass die Stückzahl im Zweifel sehr klein ist. Also ruft ein Kunde an und sagt, ich brauche 5 Stück von der Variante XYZ und dann hätte ich gerne...
Und das ist dann wahrscheinlich ein Großauftrag schon.
Ganz so schlimm war es nicht, aber dann kam noch dazu 2 Stück von der Variante ABC und so weiter. Klar gab es dort auch größere Aufträge mit ein paar tausend Stücken. Und da hatten wir mal folgende Überlegung angestellt. Einfach mal gesagt, okay, ich will jetzt die gesamte Produktion als Linie organisieren. Das heißt, ich identifiziere Produktstränge und dann habe ich dedizierte Maschinen, die eben nur diese Produktstränge bedienen. Und das zweite Extrem war...
Vielleicht kurzer Einwand da. Produktstränge wäre ja klassisch eine Produktfamilie oder so. Oder ich kenne das Wort eher Produktfamilie. Das heißt, Produkte, die den gleichen... gleiche Bearbeitungsfolge in ihrer Entstehung benötigen.
Genau, das meine ich. Ja, genau.
Okay.
Also um das nochmal aufzunehmen, denn jede Produktfamilie, jeder Produktstrang kriegt so seine eigenen Maschinen. Da hatten wir eine Anzahl von ungefähr 600 Maschinen dann ausgerechnet. Und dann haben wir einfach gesagt, wir nehmen jedes Fertigungsverfahren einmal, was über alle Produkte gebraucht wird, sodass ich die gesamte Kompetenz habe, aber ich organisiere es als Werkstatt. Und dann senkte sich die Maschinenanzahl auf 250. Und man sieht's halt, ne? Also der Unterschied alleine vom Investment. Ich kann ja nicht in 350 zusätzliche Maschinen investieren, nur um eine Linienfertigung aufzubauen. Da ist ja dann die Auslastung der Maschinen eben auch extrem tief. Das heißt, die Herstellkosten steigen. An der Stelle ist es einfach schlauer, sich als Werkstatt zu organisieren, eine vernünftige Auslastung zu haben und dann in Kauf zu nehmen, dass die Durchlaufzeit ein bisschen höher ist. Das heißt nochmal, ein Tod muss man sterben. Ich muss mir vorher überlegen, was ich erreichen will und dann kann ich auch das richtige Ziel auswählen.
Ja. Sehr ein plakatives Beispiel, finde ich sehr gut. Und entsteht ja im Endeffekt dadurch, dass wenn ich es als Linie organisiere, ich dann quasi Taktzeitunterschiede habe, die dann automatisch zu Leerlaufzeiten an den Einzelmaschinen führen würden, was ich eben in der Werkstatt oder in der Orientierung nach dem Werkstattenprinzip eben nicht hätte. Ja. Also sehr spannendes Thema. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten. Wir haben ja immer gesagt, wir wollen unter den 30 Minuten bleiben, damit es für die typische Autofahrt reicht.
Nee, genau, nicht, dass jetzt alle schon in der Firma sind und wir sind noch gar nicht fertig.
Richtig. Das heißt, ich versuche mal so eine persönliche Zusammenfassung zu machen. Im Endeffekt habe ich gelernt, es braucht nur vier Kennzahlen, die die Produktionslogistik beschreiben. Das sind Auslastung, Umlaufbestand, Durchlaufzeit und die Termintreue. Und was jetzt sehr, sehr spannend ist, das ist das zweite Thema nämlich, es gibt quantitative Zusammenhänge. Du hast gesagt, das ist theoretisch ein mathematisches Modell, aber ich denke, das kann man sich auch, ohne dass man jetzt Mathematiker ist, sehr gut herleiten und verstehen, dass die Kennzahlen einfach Abhängigkeiten voneinander, zueinander haben. Und das dritte Thema, was ich jetzt aus heute mitgenommen habe, ist eben, dass wenn ich eine Fabrik gestalte, also strategisch nach Zielen ausrichten möchte, dann muss ich einen Tod sterben, wie du so schön gesagt hast. Das heißt, ich muss mir überlegen, an welcher Stelle möchte ich den Schwerpunkt setzen, eher in Richtung Auslastung oder in Richtung Lieferzeit, wohingegen da die Herstellkosten natürlich nicht außer Acht gelassen werden dürfen.
Ganz genau. Vielleicht noch als Ergänzung, wir packen noch in die Shownotes dann den super Deep Dive rein. Die Kennlinientheorie für alle, die mathematische Formeln lieb haben, können da gerne mal reingucken. Das ist hochspannend und wird dort auch nochmal alles sehr dediziert hergeleitet. Und ich glaube, Lukas, wir versprechen, dass wir jetzt die nächsten paar Wochen erstmal keine Kennzahlen-Podcasts mehr machen.
Ja, definitiv. Das war das letzte Mal.
Genau. Dann das nächste Mal stellen wir dann noch die Formeln vor. Ansonsten im Ausblick haben wir ja heute auch wieder spannende Themen aufgerissen. Wir werden also uns auch in Zukunft nochmal mit dem Thema Bestandsdimensionierung, wie stellt man eigentlich ein Lager ein, aber auch einfach mit klassischen Lean Basics wie Wertstromdesign, Kanbans und so weiter beschäftigen.
Super, dann sind wir schon am Ende. Ich bedanke mich für deine Zeit, Tobias, und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Lukas für das Gespräch. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der heutige Factory 21 Podcast. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über Likes oder Vorschläge zu Themen, über die wir in Zukunft sprechen sollen. Mehr Infos und weitere Episoden findest du unter factory21.io. Es grüßen dich Tobias und Lukas.